Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung, die Begrüßung. Immer wieder schön, hier zu sein. Wer mich nicht kennt, bin Uli Schmidt. Eben wurde ich kurz vorgestellt, das ist der Uli Schmidt vom Stumpf. Früher war das mal so. Da haben wir da gewohnt, ein Lebensmittelgeschäft gehabt. Und ja, hier bin ich auch als kleines Kind herumgerannt. Und wie es so üblich ist an den letzten Malen, auch immer wenn ich hier sein konnte, durfte, da darf ich zuerst Grüße ausrichten von meiner Mutter. Früher konnte ich ja sagen von meinen Eltern, aber mein Vater, der kriegt das alles leider nicht mehr mit. Der ist im Altenheim sehr gut versorgt, dem geht es gut, aber er kennt immer weniger, versteht immer weniger, sehr dement. Aber meine Mutter besucht ihn, wenn sie kann, möglichst jeden Tag, fährt dahin mit dem Bus und ist auch schon alt und klein geworden und wäre gerne hier, lässt ganz herzlich grüßen. So geht es den beiden eigentlich ganz gut. Die wohnt ja auch bei meiner Schwester und da kann man auch gut leben. Ja, schön, wir wollen ja heute miteinander feiern. Sommerfest feiern und das Wetter passt ja auch, das ist wunderbar. Man kommt hier reingefahren und man sieht schon, es ist was aufgebaut, erwartungsvoll stehen da leere Teller. Ich freue mich schon gleich auch drauf, hier mit euch ein bisschen Zeit zu verbringen und habe gedacht, ein guter Text, eine gute Predigt dazu ist sicherlich etwas über eine Feier, die auch Jesus erlebt hat, die Jesus selber auch mit ein bisschen gestaltet hat. Das ist die sehr bekannte Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Das ist das erste Wunder, was Jesus tut in seiner Zeit hier auf der Erde. Und ich möchte gerne zu Beginn diesen Text vorlesen. Das ist Johannes Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und sein Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht sich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, da ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Ja, soweit der Text aus Johannes 2. Und es geht, wir können es hier schon sehen, im ersten Teil erstmal um die Hochzeit. Ich möchte in 2 Teilen heute diesen Text mit euch ein bisschen betrachten. Zunächst einmal so ein paar, ja, Dinge, die mich mit diesem Text verbinden, ein paar Erlebnisse. Vor einigen Jahren waren wir in Israel. Es war eine wunderschöne Zeit, 2 Wochen durch das Land gefahren, uns vieles angeschaut. Und man kommt dann auch so durch diesen Ort Kana. Den gibt es ja wirklich. Diese Geschichte ist ja auch so passiert. Und in Galiläa gibt es diesen kleinen Ort Kana. Dort gibt es eine Hochzeitskirche. Das ist ja so üblich, ne? Wo Jesus war, werden Kirchen gebaut. An vielen Stellen des Dorfes wird auch Wein angeboten. Wir sind nur durchgefahren, wir konnten den Wein nicht testen, aber unsere Reiseleiterin sagte uns, also der Wein, den Jesus damals angeboten hatte, der war bestimmt besser als der Wein, den man heute hier so kaufen kann. Wir sehen, das Handeln Jesu bleibt in Erinnerung. Und eine Hochzeit ist ja immer etwas Besonderes und da denke ich so an die Hochzeit zurück von unserem Sohn Ruben. Der hatte sich ausgedacht, in der Hochphase von Corona zu heiraten. Und da war nix mit Feier. Ja, wenn das eigene Kind heiratet, dann denkt man sich doch ein bisschen was Größeres aus. Es war Lockdown, wir durften noch nicht mal mit ins Standesamt rein. Wir haben draußen gewartet, wir konnten nur draußen feiern im kleinsten Kreis. Es gab auch keinen Wein, es gab keine große Feier. Es gab ein paar Wunderkerzen, ein Autokorso und eine kleine Trauung auf einem Parkplatz vor einem Schwimmbad. Das war auch sehr speziell. Und eigentlich auch eine wirklich unvergessliche Hochzeit. Eine Hochzeit, das ist ein Aufbruch in ein neues Leben. Zwei Menschen kommen zusammen, geben sich ihr Ja, wollen miteinander vor Menschen und vor Gott bezeugen, dass sie ihr Leben miteinander gestalten. Und so denke ich mal, es war kein Zufall, dass Jesus ausgerechnet auf einer Hochzeit sein erstes Wunder tut. Vorher, wenn wir Johannes Kapitel 1 lesen, da wird Johannes der Täufer beschrieben. Was für ein Kontrast! Ein Asket, ein Mann der Wüste, ein Mensch der Einsamkeit, wilder Mantel, lebt von Heuschrecken, lebt von wildem Honig, trinkt keinen Wein. Der Bote, der Vorläufer. Und dann kommt der Messias, der auf den dieser Johannes hingewiesen hat, und das erste Wunder ist ein Weinwunder. Und Jesus war oft auf Feiern mit anderen Menschen gewesen. Die Jünger des Johannes haben das nicht verstanden, die Feinde Jesu auch nicht. Sie haben ihn einen Fresser genannt, einen Weinsäufer. Und die Jünger des Johannes, sie kamen zu ihm und sagten: Bist du's wirklich? Und dann antwortet Jesus wieder mit dem Bild der Hochzeit und sagt: Wie können die Hochzeitleute Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Das ist eine Zeit des Feierns, eine Zeit der Freude. Jesus ist da, auch heute Morgen und heute Mittag und heute Nachmittag hier bei uns auf unserem Fest. Wir müssen uns als Christen nicht verstecken. Wir müssen nicht griesgrämig durch die Gegend laufen und allen eine Feier vermiesen. Nein. Ich habe euch mal eine kleine Karte mitgebracht, eine Übersicht über Israel. Jesus war ja in seiner ersten Zeit noch im Süden gewesen, Israels in Judäa. Dort war auch seine Taufe gewesen am Jordan. Und dann geht er in den Norden Israels. Ich habe das mal so ein bisschen rot markiert. Oben, ungefähr auf Höhe des See Genezareth, da liegt der kleine Ort Kana. Unten Jerusalem, dann Samaria und oben im Norden Israels Galiläa und auch der kleine Ort Kana. Der kommt übrigens öfters mal vor im Johannesevangelium. Auch von einer Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten wird dort berichtet. Und jetzt findet eine Hochzeit statt. Eine Hochzeit dauerte damals mehrere Tage. Das war ein großes Fest. Am Anfang holte der Bräutigam seine Braut und führte sie dann ins Hochzeitshaus, begleitet von fackeltragenden Jungfrauen. Und ein feierlicher Hochzeitszug schloss sich an. Singen, tanzen und ein leckeres Essen und auch gutes Trinken füllten die Feiertage aus. Johannes schreibt nur ganz kurz: Die Mutter Jesu war da. Nazareth liegt ein bisschen links von Kana, also nicht allzu weit weg. Möglich ist, dass die Hochzeitsleute Bekannte von der Familie von Jesus und Maria waren. Und auch Jesus und seine Jünger waren eingeladen. Sie waren auch dort auf dieser Hochzeit. So eine Hochzeit, das war damals wie auch heute ein Höhepunkt des Lebens, etwas ganz Besonderes. Eine Hochzeit hat immer auch einen religiösen Charakter. Denken wir mal ans Alte Testament, werden auch viele Hochzeiten beschrieben. Im Neuen Testament das Bild Jesus, er als der Bräutigam, wir als Gemeinde die Braut. Jesus sieht in dieser Hochzeit einen Bezug auf sein messianisches Wirken und nutzt die Hochzeit für ein Offenbarungswunder. Inwieweit das jetzt alles geplant war, kann ich ja nicht sagen. Aber auf einmal, und das war bestimmt nicht geplant, stehen die Hochzeitsleute vor einem großen Problem. Der Wein ist ausgegangen. Das war nun überaus peinlich. Wein gehörte auch in Israel zu jeder guten Feier dazu. Auch wir hatten übrigens damals ein paar gute Flaschen israelischen Wein von der Golanhöhe mitgebracht. Wein ist im Alten Testament ein Zeichen göttlichen Segens. Es hatte schon bei Jesaja eine hohe Bedeutung, wenn Jesaja im Alten Testament vom großen göttlichen Freudenmahl am Ende der Zeiten spricht und dann sagt in Jesaja 25, der Herr Zebaoth wird ein Mahl von reinem Wein machen. Wunderbar. Wir dürfen uns freuen. Aber hier geht jetzt der Wein aus. Und das ist sehr peinlich. Und ich finde es erstaunlich, wie Jesus davon erfährt. Seine Mutter kommt zu ihm und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Mehr sagt sie nicht an dieser Stelle. Ich musste so an meine Schwiegermutter denken. Wenn wir da früher, lebt auch leider nicht mehr, wenn wir abends zu Besuch waren, und meine Schwiegermutter meinte, es wäre eigentlich Zeit, dass wir gehen könnten. Dann sagte sie oft, ihr seht müde aus. Und mehr sagte sie gar nicht. Aber wir wussten Bescheid und höflich wie wir waren, sind wir dann kurze Zeit später auch aufgebrochen. Eine indirekte Aufforderung, ihr seht müde aus. Und Maria kommt zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein mehr. Mehr sagt sie nicht. Aber darin steckt die Aufforderung, etwas zu tun, zu handeln. Die Gelegenheit ist doch günstig, dachte Maria vielleicht, dass ihr Sohn jetzt mal sich ein bisschen outen könnte als der Messias, mal was Besonderes machen, mal ein Wunder tun. So ein Speisungswunder ist ja ganz in der Tradition Israels. Gott hat das Volk in der Wüste bewahrt, hat ihm alles gegeben, was sie brauchten, Manna und Wasser. Und jetzt könnte er noch einen draufsetzen und die Leute mit Wein versorgen. Aber Jesus antwortet abweisend. Also es ist manchmal sehr schroff, wie Jesus mit seiner Mutter und seiner Familie umgeht. Es wird deutlich, Jesus lässt sich hier nicht vereinnahmen. Er lässt sich nicht steuern, auch nicht von Familie oder engsten Freunden. Es wird aber deutlich, Jesus kümmert sich. Jesus ist die Not der Menschen nicht egal, aber eben jetzt ist der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen. Auch Satan hat ihn ja in der Wüste versucht, ein Brotwunder, ein kleines Speisungswunder für sich alleine zu machen. Aber Jesus hat scharf widersprochen, weil es geht nicht um den von uns oder anderen gedachten perfekten Augenblick. Nein, es geht um Gottes Zeitpunkt. Jesus macht deutlich, er hört auf den Vater. Und seine Stunde wird kommen, egal ob es eine Stunde später ist oder ein Tag später oder auch viel später, aber sie wird kommen. Auch wir müssen oft warten. Warten auf den richtigen Zeitpunkt aus Gottes Sicht. Und ich muss sagen, ich habe schon oft im Gebet Gott, Jesus, den richtigen Zeitpunkt vorgeschlagen. Ich habe schon oft dafür gebetet, dass doch dieser Gottesdienst so eine gute Gelegenheit ist und tu doch was. So oft habe ich ihm Dinge vorgeschlagen und so oft warte ich jetzt immer noch. Und warten ist eine Kunst, die nicht jeder beherrscht, die auch nicht hoch im Kurs steht. Wir sind gewohnt, dass unsere Ansprüche berechtigt sind und möglichst umgehend erfüllt werden. Wir schöpfen gerne aus dem Vollen und damit meine ich jetzt nicht nur das Bild des Weines. Aber warten, das hat mit Einsicht zu tun, dass die wichtigsten Dinge im Leben Zeit brauchen und eben einen eigenen Rhythmus haben. Jesus macht deutlich, er weiß, worum es geht. Er kennt die Sorgen und Nöte der Menschen. Er wird helfen, aber zu seiner Zeit. Maria hat das verstanden. Sie drängt nicht, sie geht zu den Dienern und sagt einfach nur, was er euch sagt, das tut. Sie bereitet das aus ihrer Sicht Mögliche vor und dann stellt sie sich in den Hintergrund und wartet ab. Da ist sie mir ein Vorbild im Glaubensgehorsam. Sie tritt zurück und überlässt Jesus das Handeln zu seiner Zeit. Und die Aufforderung von ihr ist, was er euch sagt, das tut. Und das ist der zweite Teil meiner Predigt. Ab dem Vers 7 dann ergreift Jesus die Initiative. Er lässt zunächst die Krüge mit Wasser füllen. Auch hier passiert erstmal nichts. Maria hatte gesagt, was er euch sagt, das tut. Und dann heißt es weiter, Jesus sprach zu den Dienern und damit beginnt auch die Schöpfung. Gott sprach. Es handelt sich hier auch in Kana um eine Art Schöpfungsakt. Und die Menschen gehorchten aufs Wort. Wieder das Wort. Und auch seine Mutter ordnet sich ihm unter. Noch ehe Jesus sein Wunder tut, hat er Autorität. Und dann sagt er in Vers 8, schöpft jetzt. Jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt da. Fand das so schön passend. Danke für die Lieder. Es war sehr gut ausgewählt, Stefan. Am Anfang das Lied, ja, Jesus ruft dich jetzt. Jesus hört dich jetzt. Und Jesus wartet auf dich jetzt. Jesus wartet und er wartet von uns eine Antwort auf sein Reden. Die Antwort der Diener war Gehorsam. Sie schöpfen das Wasser. Es war noch Wasser. Sie verstehen nicht, was das soll. Sie sollen mit diesem Wasser zum Speisemeister laufen. Was soll der mit Wasser? Dem fehlt Wein. Johannes erzählt hier nichts über den genauen Hergang dieses Wunders. Nur das Staunen des Speisemeisters über diesen exzellenten Wein, den man doch eigentlich am Anfang gibt und hinterher den billigen Wein. Und dann am Ende lesen wir, seine Jünger glaubten an ihn. Darum geht es. Um den Glauben an Jesus. Um unser Ja zu ihm jetzt, da, wo wir es noch können und reden können, antworten können. Es geht bei den Wundern von Jesus niemals um Effekthascherei, um irgendetwas, um berühmt zu werden, sondern es geht um den Glauben an Jesus als den Messias, als den Retter Israels, den Retter der Welt. Das messianische Zeitalter ist angebrochen. Das Schöpfungswunder des Weines ist ein Wunder der Neuschöpfung der Welt, die Gott vollenden wird. Womit? Mit dem Hochzeitsmahl der Gemeinde als Braut, mit Jesus als Bräutigam, ganz am Ende der Offenbarung. Wieder ein Fest, wieder eine Feier. Noch sind wir nicht so weit, aber Jesus ist auch jetzt schon gegenwärtig und er redet, er spricht. Gott redet durch sein Wort, durch seine Bibel. Darum geht es, was er euch sagt, das tut. Das Reden Gottes, ich hatte es eben schon erwähnt, beginnt ja ganz am Anfang. Gott sprach und es wurde. Und im Neuen Testament beginnt das Johannesevangelium, das Wort wurde Fleisch. Das Wort, das Gott spricht, wurde lebendig, wurde in Jesus Christus einer von uns. Gott spricht die Menschen an. Er spricht zu Adam und Eva, als sie sich verstecken wollen. Er spricht zu Mose, er spricht zu Noah, er spricht durch die Propheten. Er spricht als letztes, so lesen wir es in Hebräer 1, Vers 2, am Ende hat er zu uns geredet durch seinen Sohn. Und diese Rede Gottes, diese Anrede Gottes, sie gilt uns allen auch heute, dir und mir. Wenn wir so in diese Welt schauen, und ich muss sagen, mich frustriert das im Moment sehr, dann kommt doch immer wieder mal die Frage auf, warum schweigt Gott? Warum greift er nicht ein? Und ich kann nur sagen, Gott schweigt nicht, Gott redet, aber wir hören nicht. Wir lassen ihn reden und fassen sein Wort nicht an, so wie die Witwe in der anfangs erzählten Geschichte. Die Bibel ist immer noch das meistverkaufte Buch, aber ich fürchte nicht das meistgelesene. Liegt irgendwo auf dem Schreibtisch, auf dem Schrank, auf irgendeinem Kamin, gut verwahrt, aber unberührt. Wie stehen wir Menschen, wie steht unsere Gesellschaft zum Wort Gottes? Mich hat das mal erschrocken, vor etlichen Jahren habe ich mich mit einem Arbeitskollegen, ich war damals auch Elektroniker, über die Bibel unterhalten und da fragt er mich doch ernsthaft, wirklich ernsthaft, du Uli, hat der Luther eigentlich die Bibel ganz alleine geschrieben? Woher will man denn wissen, dass alles stimmt, was der sich so ausgedacht hat? Ich habe erst gesagt, was meinst du? Und dann wurde mir deutlich, für ihn war Luther der Schreiber der Bibel, das heißt ja auch Lutherbibel, Lutherbuch. Nicht der Übersetzer von einem Buch, was über hunderte und tausende Jahre geschrieben und mit Dokumenten bestens und zuverlässig bewiesen ist. Es hat mich erschrocken gemacht, wie Menschen über die Bibel denken. David zeigt uns im Psalm 19, das haben wir eben gehört, wie sehr ihn das Wort Gottes freut. Und dass es praktische Auswirkungen hat. Das Wort Gottes, wir haben es auch teilweise schon gesungen und wir können es in der Bibel lesen, ist ein Schwert, ist ein Hammer, zerschlägt die Felsen. Aber was ist, wenn wir Schwert und Hammer achtlos auf Seite liegen lassen und uns nicht drum kümmern? Dann entsteht der Eindruck, dass Gott schweigt. Aber sein Wort ist an uns gerichtet, an dich und mich, und wir sollten es lesen und hören und dann auch tun, was er uns sagt. Auch hier ist Maria mir ein Vorbild. Was sie den Dienern sagt, das hat sie selber beherzigt. Wir lesen es ja dann in der Weihnachtsgeschichte, ja. Sie bewahrte dies alles in ihrem Herzen. Und die Frage ist, was bewegen wir in unserem Herzen? Was bewegt uns? Was beschäftigt uns? Was prägt uns in unserem Denken und Handeln? Gott spricht. Und da, wo Gott zu uns spricht, sollte das Auswirkungen haben und wir sollten es auch umsetzen, so wie die Diener, die nicht wussten, was sie hier taten, die das Wasser schöpften, es dem Speisemeister brachten und es war köstlicher Wein. Gott redet, auch heute noch. Und auch heute noch kann und tut Jesus Wunder. Wir müssen uns nur auf ihn einlassen, ihm den Stellenwert zugeben und einräumen, der ihm auch zusteht. Ihm vertrauen, seinem Wort vertrauen, auch geduldig sein und nicht auf Diskussionen einlassen nach dem Motto, sollte Gott gesagt haben? Damit hat doch das ganze Elend angefangen. Lasst uns mit diesem Hören auf Gott, mit dem Hören auf sein Wort, mit diesem Vertrauen auf das Handeln Jesu Christi in die neue Woche gehen, auch heute miteinander diesen Tag gestalten, diesen Tag feiern und sein Handeln, sein Reden, seine Wunder erwarten. Amen.